Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird, in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext, der für diesen 16. Sonntag nach Trinitatis vorgesehen ist, er steht im Lukas-Evangelium im 7. Kapitel. Wir hören die Verse 11 bis 15. Und es begab sich danach, dass er in eine Stadt mit Namen Nain ging. Und seine Jünger gingen mit ihm und eine große Menge. Als er aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn seiner Mutter war, und sie war eine Witwe. Und eine große Menge aus der Stadt ging mit ihr. Und als sie der Herr sah, jammerte sie ihn, und er sprach zu ihr: Weine nicht. Und er trat hinzu, berührte den Sarg, und die Träger blieben stehen. Und er sprach: Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote richtete sich auf, fing an zu reden, und Jesus gab ihn seiner Mutter. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von Herzen wollen wir dir Dank sagen für dieses Evangelium, das du uns schenkst, für diesen Sonntag und für unser Leben. Wir wollen uns in der Predigt jetzt Gedanken über dieses dein heiliges und lebendiges Wort machen, aber wir werden nur dann verstehen können, was du uns zu sagen hast, wenn du selber diese Predigt segnest. Und so wollen wir dich bitten um deinen guten, heiligen Geist für diese Predigt. Segne du das Reden und das Hören deines Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Evangelist Luthers hat anders als die anderen drei Evangelisten eine Besonderheit, hat mehrere Besonderheiten, aber eine Besonderheit ist besonders auffällig, wenn man das Evangelium und auch die Apostelgeschichte liest. Die Auffälligkeit besteht darin, dass ganz viele Geschichten, die nur Lukas erzählt, die die anderen Evangelisten nicht haben, damit zu tun haben, dass Dinge auf dem Weg passieren. Immer wieder ist dieses Wegmotiv in den Erzählungen von Lukas etwas ganz Wichtiges. Denken Sie zum Beispiel an den barmherzigen Samariter. Lukas 10, nicht diese Geschichte auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem, wo der eine unter die Räuber fällt. Am Weg passiert es, die einen gehen vorüber und nur einer bleibt stehen. Oder denken Sie an die wunderbare Geschichte Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Wie der verlorene Sohn erst weggeht aus dem Vaterhaus und als er ganz weit weg ist, sich wieder auf den Weg zurückmacht, ins Vaterhaus zurück. Oder denken Sie an Lukas 24, die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, wo da zwei Jünger aus Jerusalem traurig weggehen und auf dem Weg Jesus sich zu ihnen stellt, mit ihnen geht und dass er sie dann auferbaut, sie ihn erkennen und sie wieder zurückgehen, nicht Offenbarung auf dem Weg. Oder denken Sie an die Geschichte von Paulus, der auf dem Weg von Jerusalem nach Damaskus ist, um die Gemeinde zu verfolgen. Und dann begegnet ihm Jesus auf dem Weg und alles wird anders und er nimmt einen ganz neuen Weg. Ich könnte da jetzt noch viele andere Geschichten zu erzählen, aber das ist eben das, was das Lukas-Evangelium immer wieder ausmacht, dass der Evangelist und auch in der Apostelgeschichte davon berichtet, wie Dinge auf dem Weg passieren. Und weil das so der Tenor in der Theologie von Lukas mit ist, habe ich das auch in dieser Geschichte finden dürfen und möchte daher die Predigt entfalten, denn auch hier geschieht etwas auf einem Weg, nicht nur auf einem Weg, sondern hier treffen sich zwei Wege, nicht? Da ist einmal die große Menge, die aus der Stadt rausgeht und die große Menge, die in die Stadt reingeht, die unter Jesus-Führung geht und die Menge, die einen Toten rausträgt. Und von diesem Motiv, dass sich hier zwei Wege treffen, möchte ich diese Geschichte auslegen. Habe die Predigt überschrieben, der Weg ohne Jesus, der Weg mit Jesus. Das Erste, auf dem Weg aus der Stadt heraus, auf dem Weg in die Stadt hinein. Das ist ja ganz sinnfällig, das erkennen wir, wenn wir diese Geschichte lesen. Die eine Menge ist auf dem Weg aus der Stadt heraus und die andere auf dem Weg in die Stadt hinein. So heißt es ja auch ausdrücklich, beide Male heißt es, sie gingen mit Jesus hinein, eine große Menge, und eine große Menge ging mit der Witwe hinaus. und man trifft sich genau draußen vor der Stadt. Und das ist nicht nur die Geschichte hier von dieser Witwe aus Nain, sondern es ist die Geschichte der ganzen Menschheit. Entweder man geht aus der Stadt hinaus symbolisch oder in die Stadt hinein. Ja, von welcher Stadt reden wir denn? Von Bremen, Hamburg? Nein, wir reden natürlich vom himmlischen Jerusalem, vom Paradies. Der natürliche Mensch ist durch seine Sündhaftigkeit dem Tode verfallen und muss aus der Stadt raus. Er ist vertrieben. Aber es gibt Jesus, der die Sünde aufhebt, wenn man an ihn glaubt, und führt zurück in die Stadt. Und es gibt für uns Menschen nur ein Entweder-Oder. Entweder ich laufe dem Tode nach und gehe aus der Stadt hinaus, das ist der Weg ohne Jesus, oder ich gehe mit Jesus, stehe unter seiner Führung, glaube an ihn, dann geht es für mich zurück. Zurück ins himmlische Jerusalem, zurück ins Paradies, in die Gemeinschaft mit Gott. Dazwischen gibt es nichts. Genau wie in der Geschichte. Da gibt es nur die einen, die dem Tod hinterherlaufen, diesen toten Jüngling, die sind auf dem Weg auf den Friedhof, den Ort des Todes. Der war in Israel immer außerhalb der Stadt, weil die Toten als kultisch unrein galten. Und deshalb mussten sie raus aus der Stadt auf den Friedhof, auf den Ort des Todes. Und das ist die andere Gruppe unter der Führung Jesu, die gehen in die Stadt hinein zurück, in die Symbol des Lebens. Es ist so, dass man einem dieser beiden Züge angehört. Entweder man läuft unter der Führung des Fürsten der Finsternis und er führt einen immer auf den Friedhof, oder wir gehen unter der Führung des Fürsten des Lebens, Jesus Christus. Heute an diesem Sonntag geht es ja darum, um den Trost, den wir in der Auferstehung haben. Und das möchte ich euch heute Morgen noch einmal zurufen. Ihr, die ihr heute Morgen hier seid, die ihr über das Internet zugeschaltet seid und die sie in einiger Zeit vielleicht diese Predigt von der CD hören. Ihr dürft wissen, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann seid ihr auf dem Weg in die Stadt hinein. Dann dürft ihr wissen, ihr werdet Eingang finden, wenn ihr sterbet, in die himmlische Herrlichkeit unseres Herrn. Dass ihr das himmlische Jerusalem mit Augen sehen werdet. Das ist was ganz Wunderbares. Wir sind als natürliche Menschen vertrieben aus der Stadt. Da gehen wir hinaus und sind dem Tode geweiht. Aber weil Jesus da ist, dürfen wir Eingang finden zurück in die Stadt. Letzten Woche am Dienstag hatten wir Konfirmandenunterricht und mit der Konfirmandengruppe haben wir jetzt die Ich-Bin-Worte auswendig gelernt. Eins der Ich-Bin-Worte, das wissen Sie, heißt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, dann wird er selig werden, sagt Jesus Christus. Das meint, wenn man durch Jesus hindurchgeht, seiner Führung folgt, dann wird man ins himmlische Jerusalem kommen. Das lasse ich die Konfirmanden nicht deshalb auswendig lernen, weil mir nichts Besseres einfällt, um die zu quälen, sondern die lernen es deshalb auswendig, damit sie wissen, worauf es ankommt im Leben. Kommt nicht darauf an, eine gute Schulausbildung zu haben. Kommt nicht darauf an, dass man, wer weiß, wie gesund ist. Kommt nicht darauf an, einen guten Ehemann, eine gute Ehefrau zu haben. Das sind alles wichtige Dinge und da muss man sich auch drum kümmern. Das Wichtigste im Leben ist, dass man unter der Führung Jesu Christi geht, des Fürsten des Lebens. Dass man durch die Tür Jesus eintritt. Dass man in die Stadt hineingeht und nicht heraus. Dass man dem Zug angehört, der in die Ewigkeit mündet und nicht am Friedhof endet. Und wir, die wir mit Jesus gehen, wir dürfen uns freuen. Wenn wir eines Tages sterben werden, dann werden wir nicht am Friedhof enden. Wir werden Eingang finden in die Stadt, ins himmlische Jerusalem. Das ist das Erste. Wenn wir den Weg mit Jesus gehen, dann sind wir auf dem Weg in die Stadt hinein. Ein zweites. Der Weg ohne Jesus, der Weg mit Jesus. Man ist entweder auf dem Weg der Unsicherheit oder auf dem Weg der Sicherheit. Dieses Wort Nein bedeutet aus dem Hebräischen kommen so viel wie das Liebliche, das Angenehme. Das Liebliche, das Angenehme. Und die einen Menschen verlassen nun Nein. Der eine Zug geht aus dem Lieblichen, Angenehmen raus, aus der Sicherheit. Und zwar auch hin auf den Platz des Todes, der Verwesung, des Elends, der Unsicherheit. Damals war es so, dass die Städte Schutzbaden, die hatten meistens auch eine Stadtmauer, dass abends die Stadttore abgeschlossen wurden. In der Stadt war man sicher, da war das Leben. Draußen, außerhalb der Stadtmauern, da lauerte der Tod, die wilden Tiere, die Räuber und da war eben auch der Friedhof. Das eine ist der Platz der Sicherheit, das andere ist der Platz der Unsicherheit. Und mit Jesus geht man immer wieder in die Sicherheit. Und ohne Jesus geht man immer wieder den unsicheren Weg. Da ist diese Frau. Da ist diese Frau gewesen und das war mal eine sichere Frau. Das können wir aus dem Kontext erschließen. Die war verheiratet, die hatte einen Sohn und weil ja so viele Menschen mit ihr gehen, die hatte scheinbar auch Ansehen in dieser Stadt. Da passte alles für die damalige Zeit vermutlich. Eine sichere Frau in einer sicheren Stadt. Aber da kommt das, was im Leben von so vielen Menschen kommt. Da braucht's nicht viel. Eben haben wir noch sicher gewohnt und im nächsten Moment, da haben wir keinen Boden mehr unter den Füßen. Da stirbt erst ihr Mann, sie wird zur Witwe. Das heißt, sie hat wenig Rechte, aber sie hat ja wenigstens noch ihren einzigen Sohn. Sie wird zumindest das Erbe behalten können, aber dann stirbt auch er. Und dann steht sie in der damaligen patriarchalen Gesellschaft ohne irgendwelche Rechte da. Wo sie eben noch sicher war, da ist sie jetzt unsicher. Und jetzt ist sie nicht nur im wahren Sinne des Wortsinnes hier auf dem Weg aus der Stadt heraus, auf den Friedhof, vom Platz der Sicherheit zur Unsicherheit, sondern das ist auch ein Bild für ihre ganze Biografie. Sie ist aus der Sicherheit genommen und geht jetzt in die totale Unsicherheit. Sie weiß nicht, was werden soll. Ihr geliebter Sohn ist gestorben. Die einzigste Sicherheit, die sie noch hatte. Und wissen Sie, das geht ganz schnell auch in unserem Leben so. Das sind all die Dinge, an die wir uns weltlich binden, die so vermeintlich sicher sind, die heute noch gelten. Wir denken, also unverrückbar stehe ich da und am nächsten Tag gilt nichts mehr. Ob das nun die glückliche Ehe ist, der vermeintlich sichere Arbeitsplatz, die eigene Gesundheit und Körperkraft oder das prall gefüllte Bankkonto. All diese Sicherheiten, auf die wir uns hier irdisch verlassen, da braucht der Widersacher nicht viel. Er macht einmal Schnipp und ist alles weg. Spätestens, wenn wir die Augen zumachen, sind all die Sicherheiten nichts und null mehr wert. Es gibt in diesem Leben keine Sicherheit. Wer irdisch-weltlich irgendwelche Sicherheiten sucht, der baut sein Lebenshaus auf Sand. Im Psalm 39 schreibt der König David: Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts. Und dann kommt es: Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher wohnen. Wie gar nichts sind all die Menschen, die doch so sicher wohnen. Wir haben uns auch alle eingerichtet in unsere Sicherheiten und ich gehöre auch mit dazu, in unseren sicheren Städten. Aber wehe dem, der sich darauf verlässt und meint, das ist Grundlage und der Fundament seines Lebens. Ein Moment, ein Schnips und es ist alles weg. Die Gesundheit, das Geld, die treue Ehefrau, alles weg, ganz schnell. Und das habe ich häufig in der Seelsorge hören müssen, wie mir dann Leute gesagt haben, und das hätte ich nie gedacht, dass mir das passiert. Bei allen anderen ja, aber ich doch nicht. Wisst ihr, da ist es gut, dass wir unseren Herrn Jesus Christus haben, der uns Sicherheit bietet, absolute Sicherheit, die auch dann steht, wenn unser Chef uns rausschmeißt, die auch dann steht, wenn unser Ehemann uns nicht mehr haben will, die auch dann steht, wenn der Euro kaputt geht. Es gibt absolute Sicherheit in Jesus Christus, unserem Fels, und wohl dem, der auf ihn gegründet ist. Jahreslosung für dieses Jahr, Hebräer 13, lautet: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist ein ganz wichtiges, ernstes Wort, das uns immer wieder daran erinnert: Gründet euch nicht auf die irdischen Sicherheiten, sonst geht es euch wie dieser Frau hinein. Ganz schnell seid ihr von der Sicherheit in die Unsicherheit gebracht und ihr seid auf dem Weg des Todes, heraus aus der Stadt. Aber welchen Trost haben wir, dass es Jesus den Auferstandenen gibt und dass wir ihm nachfolgen dürfen und dass er für uns Wohnstätte bereitet hat in dieser zukünftigen Stadt, auf die wir zugehen, und dass das die Sicherheit unseres Lebens sein darf, dass wir wissen dürfen, ganz gleich, was passiert. Im Leben, mit all den Enttäuschungen, mit all den Niederlagen, dass es da Halt gibt und erst recht im Tod, wenn die finale Unsicherheit kommt unseres Lebens, dass da Sicherheit gibt bei Jesus Christus. Mögt ihr alle, die ihr momentan in schweren Situationen seid, darin getröstet sein, dass es Sicherheit und Halt gibt bei Jesus. Ein drittes, auf dem Weg mit Jesus, auf dem Weg ohne Jesus. Ohne Jesus ist man auf dem Weg der Tränen und mit Jesus ist man auf dem Weg des Trostes. Hier begegnen sich diese beiden Züge, dieser beiden Menschengruppen. Da ist die eine Gruppe, die ist traurig, die weint. Und allzumal die Mutter eben dieses Verstorbenen, dem sie nachziehen. Und da ist Jesus. Jetzt treffen sie sich. Und das sind immer wieder die Schnittpunkte, wenn Jesus in das Leben von Menschen einbricht. Da kommt Jesus, der Tröster. Diese Frau war traurig. Traurig um das Liebste, was ihr genommen war. Traurig vielleicht darüber, wie ihre Zukunft weitergehen würde, die jetzt unsicher geworden war. Vielleicht auch traurig im Angesicht Gottes, denn die Theologie der damaligen Zeit sagte, dass es als ein Gericht Gottes zu verstehen sei, wenn man in der ersten Hälfte des Lebens weggerafft wurde. Das kann man nachlesen, in den Psalmen halt wird das immer wieder gesagt, welch furchtbares Schicksal das für die Menschen damals war, die keine Hoffnung auf die Auferstehung und das Weiterleben hatte. Und da ist diese Frau traurig, sie weint. Und dann begegnet sie Jesus. Und dann sagt Jesus zwei Worte, die sind ganz wunderbar. Weine nicht. Weine nicht. Er macht erstmal nicht den Jungen wieder lebendig. Das wäre vielleicht das, was wir machen würden. Wir würden vielleicht, wenn wir solche Zaubermacht hätten, so Wundermacht, hingehen und sagen, jetzt machen wir erst das Wunder und dann können wir mit der Frau sprechen. Nein, das Erste, was Jesus tut, er geht hin und sagt, weine nicht. Das ist immer das Prä bei der Begegnung mit Jesus, dass er erst davon spricht, dass man keine Angst zu haben braucht, dass man nicht mehr zu weinen braucht und dass er dann das Wunder tut. Und so auch hier. Erst sagt er, weine nicht. Und dann zeigt er in der Folge, warum sie allen Grund hatte, nicht mehr zu weinen, eben weil Jesus da war. Und das dürfen wir auch wissen, dass wir, wenn wir Jesus haben, immer Trost haben, wie diese Frau hier in Nain. Ich weiß nicht, was die Situation in deinem Leben momentan ist, wo du darüber weinst. Über eine gescheiterte Beziehung, über deinen Gesundheitszustand, über deine Krankheit. Ich weiß nicht, was dir Tränen verursacht. Aber ich darf dir verkündigen, dass unser Herr und Heiland dir genauso entgegentritt wie dieser Frau von Nain und zu dir sagt, weine nicht. Weine nicht. Er ist da. Jesus sagt das in Offenbarung 20. Es wird die Zeit kommen, so sagt er durch den Mund des Propheten und Evangelisten Johannes, es wird die Zeit kommen, da er abwischen wird alle Tränen von unserem Gesicht und Leid und Geschrei und Elend wird nicht mehr sein. Und das darfst du wissen, für das Elend, für dein Schreien, was dich momentan betrifft. Der Herr sagt dir, du brauchst nicht mehr zu weinen, es wird alles gut werden, garantiert. Wie das werden wird, das kann ich dir nicht sagen für deine konkrete Situation. Aber dass es so werden wird, das kann ich dir mit aller Macht zusagen vom Evangelium her. Weine nicht, es wird gut werden. Der Herr sagt dazu, er wird alle deine Tränen abwischen. Denn das ist das, was unseren Herrn und Gott ausmacht. Er ist ein Gott des Trostes, den seine Nachfolger, seine Kinder jammern, so heißt es hier in dem Text. Er sieht sie und es jammert ihn. Und nicht nur diese Witwe, nein, jammert ihn. Wenn du heute Morgen traurig gekommen bist, wenn du in deinem Herzen Kummer trägst, dann darf ich dir die frohe Botschaft verkündigen, dass Jesus Christus dich sieht und dass es ihn jammert, dass es dir nicht gut geht. Und dass er dir durch meinen unwürdigen Mund zuruft, weine nicht, dass er da ist und dass er sich um dich kümmert. Er wird dir helfen und er wird final deine Tränen abwischen, weil er ein Gott des Trostes ist. So heißt es in 2. Korinther 1, einmal über unseren Herrn als Charakteristikum, wie so eine Visitenkarte, schreibt da der Apostel Paulus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und dann kommt es, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal. Das ist das, was Gott tut. dass er uns in all unserer Trübsal tröstet. Das hat die Frau von Nain, die Witwe, erfahren dürfen. Sie hat erstmal nur die Worte gehört und dann hat sie es auch erleben dürfen. Und so ist es auch in unserem Leben, in unserem Elend, in dem wir drin sind. Erst hören wir den Zuspruch des Wortes Gottes, dann dürfen wir uns darauf gründen und dann werden wir erleben und erfahren, wie der Herr das wahr machen wird. Sei es hier in diesem Leben oder der einzelnen Ewigkeit. Es steht, der Herr wird deine Tränen abwischen, wenn du ihm auf seinem Weg nachfolgst. Und ein viertes und letztes zu diesem Wegmotiv, der Weg ohne Jesus, der Weg mit Jesus. Auf dem Weg ohne Jesus sind wir auf dem Weg der zerstörten Beziehungen und auf dem Weg mit Jesus sind wir auf dem Weg der geheilten Beziehungen. Diese Witwe hat eine zutiefst gestörte Beziehung. Ich weiß, das klingt erstmal etwas abstrus, wenn ich das so formuliere. Eine gestörte Beziehung mit ihrem Sohn, den sie so sehr geliebt hat, denn der Sohn ist gestorben. Die Beziehung ist endgültig final kaputt gegangen. Die Beziehung ist zerstört. Und auf diesem Weg ist sie, denn das ist das, was man dann tun kann, wenn eine Beziehung so final gestört ist, dass man denjenigen, mit dem man die Beziehung gemacht hat, ihn noch begleitet auf seinem letzten Weg, das Geleit gibt und ihn beerdigt. Aber da kommt Jesus. Und Jesus heilt diese Beziehung. Das ist das, was Jesus tut. Das ist die große Stärke. Die Heilungskraft Jesus für gestörte Beziehungen. Spricht das Evangelium immer wieder. Auch Lukas, nicht? Sie kennen diese wunderbare Geschichte von Zachäus. Der hat eine gestörte Beziehung zu seinem Umfeld in Jericho. Oder alle betrogen, keiner kann ihn leiden halt, nicht? Da trifft er Jesus und er macht ihn wieder heil in seinen Beziehungen. Der gibt sein Geld zurück, nicht? Das ist das Wunderbare. Jesus heilt in den Beziehungen. Jetzt werden Sie sagen, ich bin kein Christ, oder wenn jetzt keiner ein Christ ist, ich führe eine gute Ehe mit meiner Frau, ich brauche also keine Heilung, das ist schon alles in Ordnung. Auch die, die dann 50 oder 55 oder 60 Jahre glücklich mit der Frau zusammenleben können oder mit den Kindern, wenn alles in Ordnung ist, ist ja schön und ist ja wunderbar, wenn sowas geschenkt ist. Früher oder später kommt die Zerstörung, nämlich wenn der Tod kommt. Und wenn man dann Jesus nicht hat, dann bleibt einem wirklich nichts anderes mehr, als nur auf den Friedhof zu laufen, dann auch schön Grabstein hinzulegen und alle 14 Tage ein paar Blümchen aufs Grab zu stellen. Aber wisst ihr, wenn man Jesus hat, dann braucht man eigentlich die Grabstelle nicht mehr, denn da am Friedhof liegen die nicht. Wenn man Jesus hat und ein geliebter Mensch in Jesus auch stirbt, dann weiß man, dann geht's weiter. Das ist Trost, dass Beziehungen weitergehen. Das ist was Wunderbares, dass wir nicht am Ende sind, sondern dass es weitergeht. Dass wir nicht den Weg gestörter Beziehungen gehen müssen, sondern dass wir den Weg geheilter Beziehungen gehen können. Nicht nur im Leben, das tut Jesus auch hier im Leben, dass er uns immer wieder Neuanfänge schenkt. Durch seine Vergebung die Kraft gibt, auch Beziehungen zwischen Vater und Sohn, zwischen Eheleuten, die gestört und kaputt sind, dass die wieder neu funktionieren können. Nein, er tut es vor allen Dingen. Er tut es vor allen Dingen, wenn geliebte Menschen gestorben sind. Und das ist ein unglaublicher Trost, dass er Beziehungen selbst im Tod heilen kann. Das erlebt man als Seelsorger auch, wenn man Menschen begleitet, die Jesus haben und Abschied nehmen haben müssen von einem lieben Menschen. Wie die viel besser damit fertig werden und Heilung erfahren können, als die Menschen, die einen geliebten Menschen hergeben müssen und Jesus nicht haben. Und die mit dieser Zerstörung leben müssen und ihr Leben nicht mehr aufbauen können und die in ihren Trümmern sitzen bleiben. Das ist ein Elend. Aber wie gut, dass wir Jesus haben, der unsere Beziehungen heilt. Und das nicht nur im Zwischenmenschlichen. Wir haben ja eine ganz große gestörte Beziehung als aus dem Paradies vertriebene Menschen. Wir leben ja als natürlicher Mensch in Unfrieden mit Gott. Das ist eine zerstörte Beziehung. Wir können wegen der Sünde nicht zu Gott kommen. Aber Jesus hat auch diese Beziehung geheilt. Und weil er diese Beziehung zum Allmächtigen geheilt hat, ist unser Weg wieder offen zum Herrn ins himmlische Jerusalem. Das ist etwas Wunderbares, dass Jesus ein Gott ist, der die Beziehungen heilt. Und mit dem, wenn wir auf seinem Weg sind, es immer wieder erleben dürfen und erfahren können, dass durch seine Kraft zerstörte Beziehungen wieder gut werden. Die Beziehungen zu den Menschen, mit denen wir im Krach liegen, in der Familie oder am Arbeitsplatz. Zu den Menschen, die gestört sind, die wir, wenn wir glauben, der einzelnen Ewigkeit wiedersehen. Aber vor allen Dingen auch für die Beziehung eben zu unserem Herrn und Gott. Dass er diese ursprünglich zerstörte Beziehung für die, die an Jesus glauben, wieder heil gemacht hat. Der Weg ohne Jesus, der Weg mit Jesus. Das ist mir deutlich geworden, neu an dieser Geschichte. Und das möchte ich heute Morgen euch noch einmal final jetzt zusprechen in so einer Zusammenfassung. Der Weg ohne Jesus, liebe Brüder, Schwestern, ist der Weg aus der Stadt, aus dem Paradies hinaus. Das ist der Weg, der immer in Unsicherheit führt. Das ist der Weg der Tränen. Das ist der Weg der zerstörten Beziehung. Diesen Weg möchte ich nicht gehen. Ich bin dankbar, dass ich Jesus nachfolgen kann. Und ich bin froh um an jeden von euch, dass ihr Jesus nachfolgt. Denn wir sind auf dem Weg, der ins himmlische Jerusalem führt, der Weg der Sicherheit ist, der Weg allen Trostes ist und der Weg gelingender Beziehung ist. Möge unser Herr und Gott euch selber durch seinen Heiligen Geist euch immer wieder auf seinem Wege halten. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen. Wir hören ein Instrumentalstück von der Orgel.